Ja, Lieben, eine gewisse Körperlänge ist manchmal von Vorteil, aber manchmal auch hinderlich. Na, wir warten das doch gleich, so ungefähr. Für alle, die heute erst mal da sind oder auch im Internet erst mal anschalten, wir halten es bei uns hier in Hünfeld so, dass wir fortlaufend Bücher betrachten, Predigtreihen machen. Und wir sind momentan dabei beim ersten Brief an die Korinther. Ich habe immer davon geträumt, dass wir auch in so einer Predigtreihe einen gewissen roten Faden, ja den Kerngedanken dieses Briefes des Schreibers, verfolgen können. Aber das lässt sich bei 10 oder 5 oder 8 verschiedenen Predigern ganz einfach nicht verwirklichen. Ja, wenn ihr zu jemandem in die Bibelschule geht, wie ich das manchmal machen durfte, Ferienbibelschule beim Paul Timblin. Ich werde da nachher auch wieder draus zitieren. Wenn der dann fortlaufend alleine predigt, dann ist so ein roter Faden, so einen Gedanken zu verfolgen und dann ist das gut. Aber wie gesagt, bei so vielen Predigern ist das wahrscheinlich immer nur wieder ein Wunsch. Ich werde gelegentlich auf frühere Predigten zurückgreifen oder mal erinnern. Aber für alle, die nicht dabei waren und diese Predigten nicht gehört haben, die alten Predigten oder die vergangenen Predigten sind nicht Voraussetzung dafür, die heutige zu verstehen. Ja, also da hört ganz einfach über den Punkt hinweg und dann ist gut. Also wie gesagt, 1. Korintherbrief. Wir sind im Kapitel 3 angelangt. Wir lesen ab dem Vers 10 bis zum Vers 17. 1. Korinther 3, Verse 10 bis 17. Dort schreibt Paulus: Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf. Jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, wird das Feuer erweisen. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Wisst ihr denn nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. In dem Abschnitt, den wir heute betrachten, geht es immer noch um die Parteiungen in der Gemeinde in Korinth, von denen Paulus berichtet worden war. Im 1. Kapitel, im Vers 11, haben wir gelesen: Denn es ist mir durch die Hausgenossen der Chloe über euch bekannt geworden, meine Brüder, dass Streitigkeiten unter euch seien. Ich meine aber dies, dass jeder von euch sagt: Ich bin des Paulus, ich aber des Apollos, ich aber des Kephas, ich aber Christi. Und diese Auseinandersetzung wird sich noch bis zum Kapitel 3, Vers 23 hinziehen. Von Kapitel 1, Vers 18 bis Kapitel 2, Vers 16 legte Paulus dar, dass die Korinther aufgrund ihrer Prägung durch die Welt und aus der sie kamen und ihrer andauernden Liebe zur menschlichen Weisheit gespalten waren. Als wir leiblich geboren wurden, haben wir von Adam das Fleisch mit der Neigung zu sündigen erhalten. Als wir geistlich geboren wurden, haben wir einen neuen Geist und ein neues Herz erhalten. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wir sind in diesem Moment der Sünde gestorben. Sie ist weggetan. Sie hat keine Macht mehr über uns. Aber mit der geistlichen Neugeburt ist unser Fleisch nicht weggenommen. Und das wird auch nicht bis zu unserer Verherrlichung geschehen. Und bis zu diesem Zeitpunkt unserer Verherrlichung, unserer Vervollkommnung, da gibt es einen beständigen Kampf zwischen diesen beiden Naturen in uns. Ein Kampf zwischen dem Fleisch und dem Geist. Seit dem Moment, in dem uns Gott zu sich gezogen hat, herrscht dieser Kampf. Seit dieser Zeit schwimmen wir gegen den Strom und wir kämpfen gegen das zweite thermodynamische Gesetz, von deren Auswirkung uns Manuel vor 14 Tagen in der Einleitung berichtet hat. Das heißt, es geht alles, wenn keine Energie zugeführt wird, geht alles zurück. Ja, das zweite, das ist in zwei Sätzen, in einem Satz, das zweite thermodynamische Gesetz. Onkel Ernie, den ich gerne zitiere, ein ehemaliger Mitbegründer der Bibelschule Brake, und dessen markante Sprüche, die sind mir ganz einfach in Leib und Magen übergegangen. Der Onkel Ernie hat einmal gesagt, mit dem Christenleben ist es wie mit dem Radfahren. Ja, wo waren die ganzen Radfahrer gestern? Ja, ihr habt das am eigenen Leib erfahrt. In dem Moment, wo man aufhört zu dämmeln, sagen die Röner, ja, die dämmeln. Ja. In dem Moment, wo man aufhören zu dämmeln, da geht's rückwärts, langsamer und irgendwann bleiben wir stehen. Und so ist es auch mit den Korinthern ergangen. Sie haben aufgehört zu tretteln, sagen die Schwaben. Ja, die Röner sagen dämmeln, die Schwaben tretteln. In dem Moment, wo wir aufhören zu dämmeln und die Korinther aufgehört haben, eben da Energie reinzulegen, da waren sie nicht mehr vorangekommen, sie waren stehen geblieben. Und Paulus konnte zu ihnen nicht als Geistlichen reden, sondern er konnte nur als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus reden. Und die Folge ihrer Fleischlichkeit waren eben Eifersucht, Streit, Parteiungen und Spaltungen. Paulus hat im letzten Bibelabschnitt ein Bild aus der Landwirtschaft gebraucht. Er sprach von Pflanzen und Begießen. In diesem Bild hat Gott die Verantwortung, dass aus der Arbeit der Diener etwas wird. Er muss das Wachstum schenken. Jetzt hat aber im letzten Vers Paulus das Bild auch gewechselt. Von der Landwirtschaft, vom Ackerfeld zum Bau. Und im heutigen Abschnitt werden wir aber sehen, dass auch die Arbeiter am Bau durchaus eine Verantwortung haben, ordentlich und qualitätsbewusst auf der Grundlage, auf dem Fundament aufzubauen. Wir sehen aber auch hier wieder ein biblisches Prinzip: Gottes Wirken und menschliche Verantwortung, dass beides wahr ist. Auch hier erinnere ich mich gerne an einen Ausspruch eines Bruders, und diesmal war das mein geistlicher Geburtshelfer, der Martin Gut. Er hat mal gesagt: Ihr müsst so arbeiten, als ob alles von euch abhängt. Und ihr müsst so beten, als ob Gott alles tut, als ob alles von Gott abhängt. Gottes Wirken und die menschliche Verantwortung sind zwei Dinge, die ganz einfach zusammengehören, die sich ergänzen. Wir haben drei Punkte jetzt in der Predigt. Ich habe die Verse eingeteilt in drei Abschnitte. Erstens die Grundlage für Arbeiter und Arbeit. Zweitens das Bauen auf der Grundlage. Und drittens die Prüfung, der Lackmustest. Zum ersten Punkt die Grundlage für Arbeiter und Arbeit. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf. Jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Im Zusammenhang des Textes, in dem es darum geht, dass die Korinther sich an Menschen klammerten, sich an Menschen hängten, Partei ergriffen, da betont Paulus jetzt, dass sein Dienst nicht Ausfluss seiner eigenen Kraft und Anstrengung war, sondern dass er die Gnade und die Gnadengaben von Gott empfangen hat. Er hätte allen Grund gehabt, sich auf seine Biografie zu berufen, auf alles das, was er sich erarbeitet hatte, was er so konnte und was er war. Er hatte allen Grund, sich auf sein Fleisch zu berufen, auf sein Fleisch zu vertrauen. Er hätte mit Recht stolz sein können. Wenn ihr die Aufzählung seiner Vorzüge lest in Philipper 3, Verse 5 bis 6, er hätte allen Grund, stolz zu sein. Aber das alles hat er für Verlust, für Dreck erkannt. Da steht eigentlich ein Wort, was man auf der Kanzel nie in den Mund nimmt. Ja. Er hat es für Dreck erachtet, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi, Jesu, seines und meines Herrn willen. Er gibt auch hier Gott die Ehre. Aber die Gabe, ein Fundamentenbauer, ein Grundsteinleger, ein Pioniermissionar zu sein, das war Gottes Gabe. Das hatte er nicht aus sich selbst. So sind wir sind von Gott begnadete Sünder. Aber wir haben auch alle von Gott eine Gnadengabe erhalten. Petrus schreibt, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnaden Gottes. Gott weiß, was in seiner Gemeinde gebraucht wird und er sorgt dafür, dass kein Mangel herrscht. Wenn Mangel in der Gemeinde herrscht, liegt das nicht an der Versorgung Gottes, sondern an mangelnder Einsicht seiner Kinder, an Unwilligkeit, an Störrigkeit, an Starrsinn und an Trägheit. Die ihnen von Gott gegebenen Gaben nicht anwenden und nicht ausleben. Olaf Latzel hat in einer Predigt zu diesem Textabschnitt erzählt, dass er in den entsprechenden Situationen, in den passenden Situationen, vier Fragen stellt. Erstens, bist du wiedergeboren? Er sagt, wenn die Frage verneint wird, brauche ich überhaupt nicht über Dienst in der Gemeinde zu reden. Also erstens, bist du wiedergeboren? Wenn ja, wie sieht dein Dienst in der Gemeinde aus? Wie sieht dein Dienst im Reich Gottes aus? Baust du mit? Und dann drittens, bist du brennend im Dienst? Und viertens, hast du deinen Hochmut unter Kontrolle? Den Ältesten und den Diakonen und den Geschwistern, da kannst du was vormachen. Da können Ausreden fruchten, überzeugen, aber nicht vor Gott. Da wird das prüfende Feuer die Wahrheit dann ans Licht bringen. Ich habe mal hier in der Gemeinde so eine Art Inventur gemacht. Man sagt mir, ich sei der Statistiker, aber ich bin eher der Buchhalter, nicht der Statistiker. Ja. Ich habe hier mal so eine Art Inventur gemacht, wer in der Gemeinde an welchen Diensten, an welchen Aufgaben steht. Und der Anlass war, dass ich verborgene Kapazitäten entdecken wollte. Rein statistisch, rein buchhalterisch. Und da kam ich auf ca. 200 Dienste hier in der Gemeinde, wobei beispielsweise vier Dienste in irgendeinem Dienst den Faktor 4 bekamen. Ja, also so hat sich das dann summiert. Und dabei habe ich festgestellt, dass bei einigen Dienern eine auffallende Häufigkeit, ein Stau festzustellen war, während andere gar nicht in dieser Liste erschienen sind. Der Jacek hat mal einen seiner berühmten Sprüche hier oben losgelassen und wie folgt formuliert: Es gibt Brüder, die muss man mit 10 Pferden von der Kanzel wegziehen. Und es gibt Brüder, die muss man mit 10 Pferden auf die Kanzel ziehen. Und er hat gesagt, er ist einer der Letzteren. Ja. Aber nur ein geringer Teil der Dienste in der Gemeinde geschehen eben hier von der Kanzel oder vom Lehrstuhl aus. Der größte Teil geschieht im Verborgenen, ungesehen von allen oder ungesehen von vielen. Es gibt die Stille Tour. Den Begriff habe ich die Woche gehört. Markus, habe ich richtig gehört? Stille Tour, ist das so? Genau, die stille Tour. Es gibt die stille Tour in der Gemeinde. Der Begriff, der gefällt mir. Das sind welche, die dienen einfach, ohne groß drüber zu reden. Die räumen auf, die putzen, die ordnen, die heben mal ein Schnipsel Papier vom Fußboden auf, die wischen mal irgendwo was verloren, das wischen sie einfach auf. Die kümmern sich ganz einfach, ohne groß drüber zu reden, ohne großes Aufhebens zu machen, die stille Tour. Die sind sich nicht zu schade, solche niederen Dienste oder niederen Aufgaben zu erfüllen. Und in diesem Zusammenhang ist Olaf Latzels Frage durchaus berechtigt: Hast du deinen Hochmut unter Kontrolle? Bist du dir zu wertvoll, zu schade, zu groß, zu wichtig, um solche Dienste zu machen? Es ist nicht ausschlaggebend, wo du dienst, ob auf der Kanzel, im Hof oder im Klo, sondern dass du dienst. Und zwar mit der Gabe, die Gott dir gegeben hat. Er wird einmal dein Werk prüfen, und zwar mit Feuer. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Und wenn du baust, pass auf welchem Fundament du baust, auf welchem Grund du baust. Da ist einer gelegt, Jesus Christus. Nicht Paulus und nicht Apollos, auch nicht Luther oder Calvin oder Menno Simons oder John MacArthur oder weiß ich wer. Es ist kein anderer Grund gelegt als Jesus Christus. Wir predigen Christus als gekreuzigt. Für Juden ein Anstoß und für Nationen eine Torheit. Paulus hat im gleichen Brief den Korinthern geschrieben: Ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und mit vielem Zittern. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruht. Im Griechischen steht für das Wort Menschenweisheit Anthroposophia, zusammengesetzt aus Anthropos, der Mensch, und Sophia, die Weisheit. Es gibt heute eine Geistesströmung mit diesem Namen, die sich zuweilen christlich nennt, aber mit dem Fundament, von dem wir hier und heute reden, nichts zu tun hat. Diese Geistesströmung ist eher dem esoterischen Spektrum zuzuordnen. Aber es gibt noch mehr solcher Sophias. Paulus warnt die Kolosser, Kapitel 2, Vers 8, seht zu, dass niemand euch einfängt durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Hier begegnen uns wieder diese Sophia, diese Weisheit. Das Wort Phileo ist uns bekannt als der Ausdruck für die Freundesliebe. Philosophie ist also die Liebe zur Weisheit. Aber welche Weisheit? Garantiert nicht die göttliche, sonst bräuchte Paulus nicht davor zu warnen. Die Menschenweisheit und die Philosophie haben in vielfältiger Weise in die Christenheit, in die Kirchen und in die Gemeinden Einzug gehalten. Zuweilen ganz subtil, ganz heimlich und versteckt. Aber es sind brüchige Fundamente, auf die man nicht bauen kann. Sie halten nicht. Die Entwicklung hat es gezeigt. Ich war die Woche schockiert, als ich in den Nachrichten gehört habe von den Kirchenaustritten. In einer dieser Kirchen 500.000. 500.000 sind da letztes Jahr ausgetreten. In der anderen 300.000. Das ist dramatisch, Geschwister. Nicht nur für die Kirchen, sondern für die ganze Gesellschaft. Da wurde doch noch immer eine gewisse ethische Grundhaltung, wie die durchaus biblisch ist und war. Wir haben mit der katholischen Kirche mehr Gemeinsamkeiten, was die Ethik anbelangt, als andere. Ja, es ist dramatisch für die Kirchen, aber auch für die Gesellschaft. Ich lese gerne die Zeitschrift Idea Spectrum, Nachrichten aus der evangelischen Welt. Und da ist immer wieder zu lesen, wie Kirchen und was Kirchen alles veranstalten und machen, um die Leute wieder in die Kirche zu bekommen. Da wird getanzt, da wird Rollschuhe gefahren in der Kirche, da gibt es Dichterlesungen, Rockkonzerte werden angeboten und alles Mögliche. Aber den Rat des Paulus schlägt man in den Wind. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Da, wo das Evangelium gepredigt wird, wo auf die Wahrheit Bezug genommen wird, ohne Wenn und Aber, da werden die Kirchen nicht leer. Wir wollen niemandem die Ehre geben, aber wir dürfen durchaus nach Bremen schauen. Da ist der Trend anders. In jeder Richtung. Aber nicht nur dramatisch für die Kirchen, sondern besonders für die Ausgetretenen. Esthers Papa, der Eckehard, der hat vor 35 Jahren auf einer KfG-Konferenz schon mal das gesagt. Da deutete sich das an und er sagte dann, wer kümmert sich denn jetzt um diese Heimatlosen? Ja, wer fängt die auf? Ja, wer gibt ihnen wirklich Richtung und Ziel und wieder einen festen Halt? Das ist eine große Aufgabe. Wir brauchen gar nicht unbedingt in die große weite Welt zu gehen. Ich denke, dass wir hier in Deutschland genug Ackerboden haben, der zu bearbeiten ist. Ja, es gibt genug Heimatlose, Ziellose, Perspektivlose. Ja, wir hatten den Auftrag, die Apostel haben den Auftrag gehabt, das Wort in Jerusalem, zuerst in Jerusalem, dann in Samaria und dann bis an die Enden der Welt. Ja, besinnen wir uns, dass wir in Jerusalem und Samaria genug Arbeit hier haben. Zum zweiten Punkt, das Bauen auf der Grundlage. Paulus stellt uns in dem Textabschnitt drei Spezies von Bauleuten vor. Das sind die weisen Baumeister, die unweisen Baumeister und die Zerstörer. Die weisen Baumeister, Vers 10. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf, jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Das ist die wichtige Aufgabe der Grundsteinleger, der Fundamentalisten, darf ich mal das Wort benutzen. Diejenigen, die das Fundament legen. Das sind solche, und die das Fundament legen und wissen, wie es zu legen ist, ja, und auch wissen, wie dieses Fundament beschaffen sein muss. Paulus wurde diese Gabe von Gott gegeben. Und dann muss gebaut werden. Aber mit welchen Materialien? Es gibt da eine ganze Menge Baustoffe. Wenn aber jemand auf dem Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh baut. Gold, Silber, kostbare Steine, das sind nicht Pyroton oder Poroton oder weiß ich, wie sie alle gemeint sind, die sind damit nicht gemeint. Ja. Edelsteine. Diese Materialien sind wertvoll, sie sind teuer, sie sind kostbar und sie sind nicht brennbar. Und was heißt das konkret? John MacArthur schreibt in seinem Kommentar, wenn ein Hirte gesunde Lehre predigt, das Wort und nicht sich selbst in den Vordergrund steht. Das ist immer wieder die große Gefahr und die Versuchung für die, die hier vorne stehen oder überhaupt auf der Kanzel stehen, dass sie in dieser Versuchung erlegen, sich in den Vordergrund zu stellen, anstatt das Wort Gottes. Wie komme ich an und so weiter und so weiter. Die Versuchung ist immer wieder da, die sich eben nicht in den Vordergrund stellt. Wenn ein Lehrer das Wort konsequent und vollständig lehrt, es in gerader Richtung schneidet, baut er mit guten Materialien. Jemand, der Hilfeleistung erbringt, um anderen im Namen des Herrn zu dienen, der baut mit Baustoffen, die die Erprobung überstehen und auch eine große Belohnung einbringen werden. Ein Krankenbesuch aus Zwang, aus dass einer geschickt wird, weiß nicht, der wird Holz hervorbringen. Aber wenn er aus Liebe zu dem Kranken, aus Liebe zu dem Herrn Jesus die Kranken aufsucht, das dürfte dann Gold und Silber hervorbringen. Nicht die Arbeit als solches ist verwerflich, sondern die Frage, warum und wieso, das Motiv. Wir dürfen für zu erwartenden Lohn arbeiten. Die Belohnung des Herrn wird unterschiedlich sein, ganz persönlich und individuell. Gleichzeitig wird die Belohnung aber auch wunderbar sein, unvergänglich. Unser Erbe ist unvergänglich und unbefleckt und unverwelklich und wird in den Himmeln aufbewahrt. Der Jesus sagt in der Bergpredigt, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, sondern im Himmel, wo weder Rost noch Motten durchfressen, wo nicht Diebe kommen und stehlen. Wir dürfen auf das Himmelskonto einzahlen. Und wir bekommen dort sage und schreibe 10.000% Zinsen. Habt ihr das mal nachgerechnet? Wenn du 1 Euro anlegst und kriegst 100%, hast du am Jahresende 2 Euro. Ja? Hast du dann 10 Euro, dann sind das 1.000%. Und hast du 100 Euro, dann sind das 10.000%. Ja, wo gibt es 10.000%? Der Herr Jesus hat den Jüngern versprochen, dass das, was sie einsetzen, ja, dafür, dass sie alles verlassen hatten, dass ihnen das 100-fach vergolten wird. 100-fach, 10.000%. Von Lohn wird oft in der Bibel gesprochen. Gerade im Vers 8 des letzten Kapitels, was wir letzte Woche betrachtet haben, da haben wir gehört, jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Die Erwähnung von Lohn zieht sich durch das gesamte Neue Testament. Von Matthäus 5, Vers 12, freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmel, bis hin zur Offenbarung 22, Vers 12, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Paulus jagt dem Ziel, dem Siegeskranz nach, der für ihn bereit liegt. Fortan, 2. Timotheus 4, Vers 8, fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird, an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Wir dürfen um des zu erwartenden Lohnes arbeiten. Wir brauchen uns nicht verstecken, wir dürfen darüber reden. Der Jesus hat auch darüber geredet. Um des zu erwartenden Lohnes willens zu arbeiten, ist durchaus eine gute Motivation. Aber wie sieht das mit dem Lohn aus? Ich kann euch aus meinem Leben berichten, das war nicht so. Ich meine, ich bin gern an die Arbeit gegangen, meistens wenigstens. Ich habe nicht morgens um 9 Uhr auf die Uhr geguckt, oh, jetzt hast du schon wieder 10 Euro verdient. Oder 15 oder weiß ich. Und am Abend habe ich dann 8 Stunden mal, oh, da habe ich schon wieder so viel verdient. Ja. Der Lohngedanke war doch während der Arbeit komplett weg. Ja, wenn die Arbeit einen Sinn machte, ja, dann hat die Arbeit Spaß gemacht. Dann hat mir das Freude bereitet. Was da hinterher am Monatsende auf dem Lohnkonto, auf meinem Bankkonto irgendwie angekommen ist, das wusste ich teilweise gar nicht genau zu sagen, so ungefähr über den Daumen. Der Lohn war zweitrangig. Man hat mal eine Erhebung gemacht bei den Arbeitern, was wohl das Wichtigste für den Arbeiter wäre und was der Arbeitgeber wohl für das Wichtigste hielt, was der Arbeitnehmer für das Wichtigste hielt. Und da stand beim Arbeitgeber an erster Stelle, der Lohn wäre für den Arbeitnehmer das Wichtigste. Aber bei den Arbeitnehmern stand der Lohn irgendwo an 5. oder 6. Stelle. Ja, da war an erster Stelle, warum, für was mache ich das? Ziele, Perspektiven, das war an erster Stelle und weiter. Der Lohn kam erst viel später. Wir wissen, dass wir Lohn bekommen, aber wir sollen arbeiten aus Spaß und Freude, weil wir wissen, es hat einen Sinn. Wir haben einen Auftraggeber, den Herrn der Heerscharen, ja, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Der ist unser Chef, für den arbeiten wir. Auch wenn wir morgens oder 8 Stunden am Band stehen. Ja, auch für da dient dem Herrn Jesus und nicht da euren weltlichen Chefs. Wir dürfen durchaus um Lohnes willen arbeiten, aber es ist nicht die eigentliche Motivation. Jetzt kommen wir zu den unweisen Baumeistern. Vers 12b. Holz, Heu, Stroh. Diese Materialien sind leicht beschaffbar, sie sind billig, durchschnittlich, verderblich und brennbar. Viele menschlich beeindruckende und scheinbar wunderbare und wertvolle Werke, die Christen im Namen des Herrn tun, werden der Prüfung an jenem Tag nicht standhalten. Aber Achtung, gut aufpassen, im Feuer geprüft werden die Werke, nicht die Menschen. Nicht die Arbeiter, die Werke werden geprüft. Die Arbeiter werden nicht ihr Heil verlieren. Hier geht es im Kontext nicht um das Heil, sondern um die Werke. Die Arbeiter werden aber einen Teil ihrer Belohnung verlieren, wenn sie schlecht gearbeitet haben. Aber sie werden gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. An dem Tag der Belohnung wird alles Nutzlose und Unnütze verbrannt werden. Aber die Erlösung, das Heil, wird nicht verloren gehen. Die wertlosen Baustoffe werden bedingt sein durch ein wertloses Fundament, durch falsche Motivation. Wenn das Fundament nicht Christus ist, ist es nicht tragfähig. Dann kann ich keine passenden Baustoffe auf so ein brüchiges Fundament aufbauen. Dann ist das eben nicht belastbar. Wenn wir uns lieber auf menschliche Weisheit verlassen oder sogar auf übernatürliche Visionen und Erscheinungen statt auf Gottes Wort, dann sind wir fleischlich und folgen einer fleischlichen Gesinnung. Paulus warnt die Kolosser im Kapitel 2 des Kolosserbriefes: Lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung. Holz, Heu, Stroh sind nicht unbedingt sündig. Man kann Stroh und Gras auch in bestimmten Fällen zum Dachdecken verwenden. So kann man leicht in verschiedene Gemeindeaktivitäten und Gemeindeprojekte eingebunden werden, die dann letztendlich nur Holz, Heu und Stroh sind. Sie sind nicht schlecht, aber eher belanglos. Nur der Herr kann letztlich bestimmen, welche Werke hochwertig sind und welche minderwertig. Es ist nicht die Aufgabe von Gläubigen, andere Christen und andere Werke einzustufen. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Satz, ich wiederhole ihn nochmal. Es ist nicht die Aufgabe von Gläubigen, es ist nicht unsere Aufgabe, es ist nicht meine Aufgabe, dein Werk oder deine Arbeit einzuordnen in brennbar und nicht brennbar. Das ist nicht meine Aufgabe. Das ist allein Sache Gottes. Der von Paulus angesprochene Punkt ist, dass es unser Ziel sein sollte, dem Herrn mit dem Besten, das er uns gegeben hat, in vollkommener Abhängigkeit von ihm zu dienen. Er allein bestimmt den endgültigen Wert von jedermanns Werk. Ich bin überzeugt, dass wir große Überraschungen erleben werden, wenn es soweit ist, wenn das Feuer brennen wird. Wir werden Überraschungen erleben, was bleibt und was verbrennt. Dann haben wir noch die zerstörerischen Arbeiter, die Verse 16 und 17. Dort heißt es: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Jeder Gläubige ist ein Tempel Gottes. Und darauf weist Paulus im Kapitel 6, Vers 10, wenn wir dann dahin kommen, hin. Hier in diesem Brief an die Gemeinde, an dieser Stelle, dürfte die ganze Gemeinde gemeint sein, die ja aus lauter Tempelchen zusammengesetzt ist. Gott wacht eifersüchtig über seine Gemeinde. Er ist der eigentliche Bauherr. Matthäus 16, Vers 18, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Jesus wird wohl den einen oder anderen Leuchter Gemeinde wegrücken müssen. Offenbarung 2, Vers 5. Aber seine Gemeinde wird nicht zerstört werden. Zerstörerische Arbeiter werden wohl in Ortsgemeinden Anteil daran haben, dass Jesus wegrücken muss. Und sie haben dann mit einer schwereren Strafe zu rechnen. Das Wort Verderben mag hier etwas zu Irritation führen. Und aus dem Textzusammenhang, auf den wir gleich noch einmal zu sprechen kommen, geht hervor, dass auch der zerstörerische Arbeiter gerettet wird. Doch so wie durchs Feuer. In unserem Abschnitt geht es nicht um das ewige Heil. Paulus spricht im Kapitel 5 im Zusammenhang mit Gemeindezucht an einem unbußfertigen Bruder davon, dass die Korinther einen solchen im Namen unseres Herrn Jesus dem Satan übergeben sollen zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet wird am Tag des Herrn. Paul Timplin, von dem ich eben schon erzählt habe, der führt aus, dass dieses Verderben jetzt hier im Vers 17 wohl die gleiche Bedeutung haben wird wie dann im Kapitel 5. Und wenn wir dort angelangt sind, werden wir dann mehr darüber hören, was das heißt zum Verderben des Fleisches. Es geht also um das physische Leben und nicht um das geistliche Leben. Wir kommen zum dritten Punkt, die Prüfung, der Lackmustest. So wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag des Gerichts wird es klar machen, weil er in Feuer offenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durch das Feuer. Ich darf schon mal vorweg sagen, für mich stellt dieser Text keine Bedrohung dar, sondern ein Trost. Ich selbst werde gerettet, zwar wie durch das Feuer hindurch, und das wird nicht einfach sein, das wird nicht gerade angenehm sein, aber doch gerettet. Die Kraft Gottes wird mich und alle Wiedergeborenen und alle Kinder Gottes durchtragen und bewahren zur Errettung. Ich kann mich auf viele Verheißungen Gottes stützen, die mir in der Schrift zusagen, die mir dazu gesagt sind, dass er einmal sagen wird, geh ein in die Freuden deines Herrn. Jesus ist der Garant dafür, nicht ich. Jesus ist der Garant dafür. Die Prüfung, das Feuer, wird zwar keine angenehme Situation sein, ich werde staunen, was dabei herauskommt. Aber dieses Prüffeuer wird mich nicht verbrennen. Und das ist ein Trost. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen. Um welches Gericht handelt es sich hier? Wichtige Parallelstelle zu dieser Frage und überhaupt zu unserer Textstelle heute ist 2. Korinther 5, Vers 10. Dort schreibt Paulus wieder an die Korinther, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfängt, was er durch den Leib vollbracht. Dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Und noch einmal zur Erinnerung, Paulus schreibt im 1. Korinther, Vers Kapitel 1, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus, Jesus, den berufenen Heiligen, und jetzt sind wir gemeint, samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. An die schreibt Paulus diesen Brief, wo er diese Verse schreibt. Es handelt sich also um den Richterstuhl Christi. Wer wird da stehen? Lass uns das ein wenig entwickeln. Erstens, alle Menschen werden sterben und alle werden gerichtet werden. Hebräer 9, Vers 27. Und wie es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Zweitens, Auferstehung und Gericht stehen also immer in unmittelbarem Zusammenhang. Und so werden alle Ungläubigen aller Zeiten, von Adam bis zum Ende der Welt, nach ihrer Auferstehung vor dem großen weißen Thron stehen. Nachzulesen in Offenbarung Kapitel 20. Und warum stehen sie dort? Weil ihr Name nicht im Buch des Lebens steht. Sie werden dort nach ihren Werken gerichtet, die dann in anderen Büchern stehen. Alle werden bestraft werden, in die Hölle kommen. Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass der absolut gerechte Gott auch hier gerecht richten wird. Und die Strafen unterschiedlich ausfallen, genauso wie es im Himmel unterschiedlichen Lohn gibt. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ja, das waren die Ungläubigen. Alle Gläubigen werden bei der Entrückung auferstehen. Und die noch Lebenden werden in diesem Moment verwandelt werden. Und danach folgt auch ein Gericht, und das ist eben dieses Preisgericht, von dem wir heute sprechen. Ein Lohngericht vor dem Richterstuhl Christi. Das griechische Wort Bema, das hier Verwendung findet, das bezeichnet eine erhöhte Plattform, wo die Sieger von Sportwettkämpfen ihre Siegeskrone erhielten. Die Sportwettkämpfe, die waren damals die Olympischen Spiele und die Istrischen. Richtig? Die Istrischen Spiele, die in Korinth, das war das Pendant zu Athen. Und da gab es eben diese Plattform, wir haben es ja heute noch, das Siegertreppchen. Ja, wenn man das irgendwo Sieger, da gibt es, früher gab es allerdings nur einen ersten Platz, da gab es nur ein Podest. Ja, heute gibt es sogar drei. Dieses Podest, das ist da, wo die Siegeskrone, der Siegeskranz verliehen wurde. Wir waren bei den Gläubigen, die bei der Entrückung auferstehen und verwandelt werden. Und das Preisgericht steht also im Zusammenhang mit der Entrückung der Gläubigen und dem Verteilen von Lohn. Insofern fällt mir der Begriff dann eben Lohngericht oder Preisverteilung, der gefällt mir auch sehr gut. Die Frage ist, was wird im Preisgericht gerichtet? Es wird darüber gerichtet, was wir mit unseren anvertrauten Gut, mit unseren Funden, mit unseren Talenten angefangen haben. Nach den Gnadengaben, die uns gegeben wurden. Und es werden unsere Werke gerichtet. Nicht wir selbst, nicht die Menschen gehen durch das Feuer. Insofern wiederhole ich mich. Die Bibel kennt nur das ewige Feuer, aber sie kennt kein Reinigungsfeuer. Kein Reinigungsfeuer für Menschen. Es gibt in dem Sinn kein Fegefeuer. Über Sünden wird am Richterstuhl Gottes nicht gerichtet. Dieses Gericht fand am Kreuz Christi statt. Das Problem der Sünde wurde durch den Tod Jesu vollständig erledigt. Ich komme zum Schluss. Es ist nicht egal, wie wir leben. Wir werden eines Tages vor dem lebendigen Gott stehen und er wird sich dann mit uns darüber unterhalten, wie wir gelebt haben. Was wir mit dem, was er uns anvertraut hat, angefangen haben. Das wird im wahrsten Sinne des Wortes eine heiße Angelegenheit. Je nachdem, wie du und ich leben, wird entschieden, wie wir die Ewigkeit im Himmel verbringen werden. Wir haben die Verantwortung, gute Verwalter der uns anvertrauten Gaben zu sein. Sind wir murrend und knurrend unseren Verpflichtungen nachgegangen? Wurde uns die Pistole auf die Brust gesetzt? Haben wir aus Zwang gehandelt? Bin ich dazu genötigt worden? Habe ich gedient und habe gearbeitet, weil man es tut? Weil der Älteste das von mir verlangt hat? Dann wird das Prüffeuer zeigen, dass meine Werke Holz, Heu und Stroh waren und verbrennen. Habe ich aus Liebe zum Herrn Jesus, zu seiner Ehre, zu seinem Lob gearbeitet, dann wird das Feuer zeigen, dass es Gold, Silber, Edelsteine waren. Baumaterialien, die ich auf einem guten, festen Fundament aufbauen konnte. Wenn ich mein Leben dem Herrn Jesus anvertraut habe, nach seinem Willen lebe, werde ich nicht mehr vor dem großen weißen Thron erscheinen müssen. Denn der Jesus hat gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Ich brauche keine Angst mehr zu haben. Ich kann freudig und munter bauen für die Ewigkeit. Amen.